Thema meines Vortrags, ihr seht es, Grundwortschatz Deutsch in computerlinguistischer Perspektive. Es geht um Open Access Lehrmaterial für Deutschlernende. Ich meine, jeder, der schon mal eine Fremdsprache gelernt hat, der sieht sich mehr oder weniger mit der Frage konfrontiert, welche Wörter soll man denn zuerst lernen? Ja, also eigentlich eine ganz triviale Frage, ja. Womit fange ich eigentlich an bei diesem Riesenberg an Wörtern, die es da so gibt in so einer Fremdsprache? Welche Wörter nutzen einem eigentlich am meisten? Und wir nennen diese Wörter, die man so als erstes lernen soll, die wir, also wir als Sprachwissenschaftler, der ich eben bin, wir nennen diese Auswahl aus diesem Gesamtwortschatz einer Sprache, nennen wir Grundwortschatz. Und in meinem Vortrag möchte ich heute ja linguistische, computerlinguistische Methoden vorstellen, wie man zu sowas gelangen kann wie einem Grundwortschatz. Das Ganze, ich möchte euch zunächst mal bekannt machen mit Nyanko. Nyanko ist unser Maskottchen von unserem Projekt. Das liegt daran, dass, also nicht nur daran, aber auch daran, dass Japaner in diesem Projekt beteiligt sind, japanische Kolleginnen und Kollegen, und die mögen Katzen furchtbar gerne, so wie natürlich auch die ganze Netzgemeinde. Also haben wir ein Maskottchen Nyanko. Unser Projekt wurde finanziert von der Japanese Society for the Promotion of Science, der ich natürlich extrem dankbar bin für diese Förderung, muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Beteiligt sind noch zwei Kollegen aus Japan, Okamura Sabudo und Willi Lange. Und die Webseite des Projekts ist basic-german.com. Bevor es losgeht mit dem Vortrag, bevor ich euch was erzähle, möchte ich, dass ihr mir erstmal was sagt oder gebt. Und zwar, einige von euch sind ja sicherlich online, und schaut doch mal bitte auf der Seite basic-german.com/umfrage-html vorbei. Dort findet ihr so eine kleine, wirklich kleine Frage, welches Wort sollte man eher lernen? Da gibt es eine Auswahl, bequem oder gemütlich, betrügen oder täuschen, Ritter oder Soldat, Vergangenheit oder Gegenwart, hacken oder spalten. Hund oder Katze. Und da könntet ihr euch mal entscheiden und wir kommen dann später auf die Ergebnisse zurück, die ihr vielleicht schon für mehr oder weniger live nach erfolgter Eingabe sehen könntet. Kriegt ihr was angezeigt? Ja? Ah, gut. Gut. Okay. Ihr merkt vielleicht, wenn ihr euch mit diesen damit beschäftigt, welches Wort man jetzt hier auswählen soll, dass das so ohne Kontext doch etwas schwierig möglich ist. Ja, also irgendwie fehlen einem ja so ein bisschen die Kriterien zu sagen, ach ja, bequem ist wichtiger als gemütlich oder betrügen ist wichtiger als täuschen. Man kann natürlich sagen, okay, Soldat ist irgendwie das modernere Wort, Ritter ist irgendwie so ein älteres Wort, vielleicht ist das dann irgendwie auch nicht mehr so wichtig. Es gibt in der Sprachwissenschaft unterschiedliche Methoden, mit denen man versuchen kann, zu bestimmen, was eigentlich sozusagen der Kernwortschatz ist. Alle drei Methoden werden in einem Vorwort von einem Grundwortschatz thematisiert, den ich euch jetzt gleich zeigen will, nämlich Langenscheids Basic German Vocabulary. Die schreiben Folgendes. Langenscheids Basic Vocabulary selects the most important words for a student to learn and use. Super. Ja? Also die wichtigsten Wörter, klar. The basic vocabulary is based on evaluation of numerous lists of basic German vocabulary published in Germany, Austria, Switzerland and other countries. All the important sources of information on word frequency in written and spoken German were considered. The choice of words was not based only on frequency. Factors such as how familiar and useful a word is in everyday conversation were also considered. Langenscheid's experience in producing dictionaries and teaching materials also helped. Also, ihr seht schon, da sind eine ganze Reihe an Kriterien genannt, ja. Also erstmal most important words, die sich auf unterschiedlichen Listen fanden, also in anderen Grundwortschätzen schon gefunden haben. Und dann all the important sources of information on word frequency. Frequenz wurde also benutzt. Wie häufig kommt ein Wort vor? Und dann kamen noch so factors, such as how familiar and useful a word is in everyday conversation. Also wie nützlich ist eigentlich ein Wort in der Alltagskonversation? Und schließlich noch, wir haben noch außerdem noch unseren großen Erfahrungsschatz in Machen von Wörterbüchern einfließen lassen und sind auf diese Weise dazu gekommen. Das sind eigentlich Ansätze, die immer wieder, oder es enthält eigentlich alle Ansätze, dieser Text, die man so anwenden kann. Die Frage ist eben nur, wurden die denn auch, oder wann wurde denn welcher Ansatz verwendet? Ja, das klingt so ein bisschen wie, naja, wo wir gedacht haben, das ist wichtig, da haben wir dann irgendwie den Alltagskonversationsansatz gewählt und bei den anderen haben wir den Frequenzansatz gewählt und wo wir dachten, ach nee, das kann jetzt echt nicht sein, haben wir unsere eigene Erfahrung einfließen lassen. Und also es ist nichts falsch daran, diese Kriterien zum Ansatz zu bringen. Wenn man es wissenschaftlich machen will, so wie wir es uns vorgenommen haben, dann ist es natürlich besser, sozusagen einen Weg methodisch sauber zu verfolgen. Ich will jetzt nochmal die ein bisschen auseinandernehmen, die einzelnen Ansätze. Es gibt also eben den kommunikativ-pragmatischen Ansatz. Pragmatisch heißt irgendwie, welche Anwendungsfelder gibt es eigentlich davon im Alltag? Also hier die Frage, welches lexikalische Material benötigt ein Sprecher, ein Schreiber, um in einer bestimmten Situation über ein bestimmtes Thema, in einer bestimmten Rolle, mit einer bestimmten kommunikativen Intention, also mit einer kommunikativen Absicht und in einem bestimmten Modus, also scherzend oder eben ernsthaft oder irgendwie wahrheitsbezogen, erfolgreich zu kommunizieren. Ja, also das heißt, man hat hier die Idee, wir gehen von Kommunikationssituationen aus und wir überlegen uns, was sind eigentlich wichtige Kommunikationssituation und dann denken wir uns den Wortschatz, den man in diesen Situationen braucht. Ja, also typischerweise beim Einkaufen, im öffentlichen Personennahverkehr, auf Reisen oder sowas. Das ist natürlich erstmal ein sehr plausibler Ansatz, ja, denn natürlich irgendwie, wo begegnen wir Wörtern in der Sprache im konkreten kommunikativen Umgang mit anderen Leuten? Allerdings ist es halt doch schwer zu sagen, was sind denn eigentlich die wichtigen Alltagssituationen, mit denen man es jeden Tag zu tun hat? Ja, die sind vielleicht für jemanden wie mich ganz anders als für jemanden wie, ich weiß nicht, jemand, der in einer Werbeagentur arbeitet beispielsweise. Ein zweiter Ansatz, den man verfolgen kann, der auch auftauchte in diesem langen Schaltwörterbuch, war der frequenzorientierte Ansatz. Ja, also man sagt einfach, wie wahrscheinlich ist es denn, dass eine bestimmte Person auf ein Wort trifft? Und was macht man? Man nimmt große Korpora, große Textmengen, die irgendwo im Internet rumfliegen zum Beispiel, und sagt, okay, wir untersuchen, wie häufig ist dort ein Lexem, ein Wort. Und wenn es oft vorkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass eine Person, die eine Fremdsprache lernt und mit anderen Menschen in dieser Fremdsprache kommunizieren will, auf dieses Wort treffen wird. Also das ist der frequenzorientierte Ansatz. Und dann gibt es als dritten Ansatz noch den lexikografischen Ansatz, wo man versucht, auf der Basis schon bestehender Wörterbücher lexikalische Schnittmengen zu bilden, um so etwas wie einen Kern oder einen Kernwortschatz, ein Zentrum auszumachen. Das ist also jetzt hier der dritte Ansatz, den man da so feststellen kann. Ja, und auch Langenscheid hat auch auf diese Ideen zurückgegriffen. In unserem Forschungsprojekt haben wir, klar, wir sind Korpus- und Computerlinguisten, wir haben uns entschieden, datengeleitet vorzugehen. Also wir wollten tatsächlich mit Frequenzen arbeiten, weil uns dieser Ansatz am einfachsten zu objektivieren schien oder die Ergebnisse am leichtesten zu verallgemeinern. Das heißt nicht, dass dieser Ansatz der einzig seligmachende ist, sondern das ist nur eine Möglichkeit, sich der Sache anzunähern, aber eine, die es ermöglicht, methodisch sehr konsistent dabei zu argumentieren. Vielleicht noch ganz kurz zum Unterschied zwischen Corpus-Based und Corpus-Driven, also Data-Driven, Data-Based. Die Idee bei Database ist, man hat eine Hypothese und man versucht, diese Hypothese ja zu bewähren oder zu falsifizieren, indem man eben in Daten guckt also man hat eine bestimmte Hypothese und man sucht Daten, die dazu passen oder eben die diese Hypothese widerlegen. Bei Corpus-Driven ist es anders. Corpus-Driven versucht sozusagen alle Muster, die in einer großen Textmenge vorhanden sind, zunächst mal zu berechnen und dann zu schauen, welche Muster sind denn hochsignifikant, um sich dann von den Ergebnissen selbst steuern zu lassen. Ja, also wir haben nicht irgendwie gesagt, okay, wir haben 5000 Kandidaten von Wörtern, von denen denken wir, die sind vielleicht ganz wichtig und aus diesen 5000 berechnen wir mal was und testen, ob die wirklich so wichtig sind. Nein, wir haben wirklich sozusagen das gesamte Korpus genommen und haben etwa zwei Millionen Wörter, die darin vorkamen, daraufhin untersucht, ob sie gegebenenfalls geeignet sind, in den Grundwortschatz zu kommen. Grundwortschatz, um das nochmal zu präzisieren, wir sprechen einerseits von Kernwortschatz, das ist das, was wir hier ausrechnen, frequenzorientiert. Ein Grundwortschatz ist dann eben eine spezifische Auswahl für Lernende. Okay, was heißt Frequenzorientierung? Man kann ja nun einfach sagen, okay, wir zählen einfach Wörter. Die häufigsten, die nehmen wir. Das hat man lange gemacht, aber wir haben gedacht, man kann dieses Kriterium ja doch durchaus noch differenzierter betrachten. Wir könnten zum Beispiel sagen, dass neben der Häufigkeit auch die Stabilität eines Wortes wichtig ist. Ja, also ich habe vielleicht ein Korpus, das umfasst 20 Jahre. In diesem Korpus war dieses Wort vielleicht in einem Jahr ein Modewort. Und ist deswegen sehr häufig vorgekommen. Ja, das kann also durchaus sein. Aber solche Wörter wollen wir eigentlich nicht haben. Wir wollen Wörter, die stabil vorkommen. Ja, und schließlich, das Deutsche ist ja nur eine Sprache, das in der Wortbildung durchaus ein großes Potenzial hat. Wir setzen Wörter zusammen. Also ihr kennt den Donaudampfschifffahrtskapitänsgesellschaft und so weiter. Aber es gibt eben auch viele Ableitungen. Hunger, hungrig und so weiter. Das heißt, wir kennen verschiedene Wortbildungsmittel. Und uns interessiert natürlich auch, oder für einen Lerner kann es interessant sein, Wörter zu kennen, die mit denen man viele andere Wörter machen kann, viele neue Wörter machen. Auch das ist ein Frequenzphänomen. Und wir haben uns bemüht, Frequenzorientierung eben in diese drei Dimensionen zu differenzieren, in Häufigkeit, Stabilität und Produktivität. Häufigkeit ist also zunächst mal wirklich ein ganz triviales Phänomen. Wir haben einfach gesagt, wie häufig kommt ein Phänomen, also ein Lexem vor, in 100.000 Wörtern im Durchschnitt. Ja, also man kann das auch als Häufigkeitsklasse bestimmen. Das ist dann umgekehrt proportional zu seinem Rang. Also ein Wort, das in etwa so eine Distribution aufweist. Also wir sehen hier, jedes dieser Dokumentenzeichen ist ein Text. Und jeder rote Punkt hier ist ein Auftreten des Wortes. So eine Distribution ist zwar interessant, so eine Distribution ist aber für uns interessanter, ja, weil ein Wort kommt in vielen Texten häufiger vor als davor. Also ganz trivial. Zum Aspekt der Stabilität. Wir zählen einerseits natürlich zum Kernwortschatz Lexeme, die über einen längeren Zeitraum hin gleichmäßig häufig auftreten, also keine Modewörter sind. Aber auch solche Phänomene, und das ist auch Stabilität in gewisser Weise, die eben nicht besonders themenaffin sind, sondern die stabil über alle Themen verteilt sind. Also ein Wort, eine Distribution wie diese hier, wo man in wenigen Dokumenten ein häufiges Auftreten eines Lexems hat, ist natürlich für uns nicht so interessant wie so eine Verteilung. So eine Verteilung ist für uns schön, weil wir haben eine thematische Stabilität oder auch eben sozusagen eine Nicht-Themenfixierung. Während wir in diesem Phänomen hier offenbar sowas haben wie einen Fachwortschatz, ja, und Fachwortschatz ist natürlich auch, kann mitunter sehr nützlich sein, je nachdem, wo ein Lerner, eine Lernerin hin will, aber sozusagen für den Grundwortschatz als sozusagen wirklich der Kernbestand ist sowas natürlich interessanter, weil die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass man auf dieses Wort trifft als auf das andere, weil es in mehr Dokumenten vorkommt. Zuletzt den Aspekt der Produktivität. Also wie gesagt, wir zählen zum Kernwortschatz Lexeme, die zunächst mal viele unterschiedliche Ableitungen oder Zusammensetzungen haben. Also viele unterschiedliche, allein die rohe Zahl. Und dann nochmal zählen wir natürlich, wie häufig sind diese Ableitungen. Ja, also wie häufig sind beispielsweise Komposita mit Lüge in einem bestimmten Korpus, um zu messen, wie produktiv ist eigentlich Lüge oder beispielsweise das Wort Presse. Besonders wichtig sind dabei natürlich lexikalische Morpheme, also Wortbestandteile, die als Zweitglied in einem Kompositum vorkommen, also in einem zusammengesetzten Wort. Ja, also irgendwie Sportpresse, Tagespresse, Wahrheitspresse, da ist immer Presse gemeint und Presse ist das entscheidende Wort für die Bedeutung. Das andere modifiziert diese Bedeutung, das spezialisiert diese Bedeutung. Insofern sind Wörter, die als im zweiten Glied bei einem Kompositum vorkommen, für uns besonders interessant oder solche Wörter, die eben sehr häufig Zweitglied sind. Hier nochmal ein Beispiel, eben weil wir schon gerade dabei sind, zum Thema Produktivität. Wir sind Komposita mit dem Wort Lüge. Ich bin im falschen Fenster, habe ich navigiert. Auf der Pegida-Fanseite visualisiert mal. Und da sieht man eben, dass Lüge sowohl Zweitglied als auch Erstglied sein kann. Also wir sehen zum Beispiel Lebenslüge als eine mögliche Zusammensetzung, hier Lebenslüge. Wir haben aber natürlich auch Lügen, Presse manipuliert, Lügenmärchen, Lügenmedium, Lügenbarometer und so weiter. Und ihr seht, dass die Anzahl der Wörter, wo Lüge das Erstglied ist, doch deutlich mehr sind als dort, wo Lüge Zweitglied ist. Also sowas haben wir eben auch ausgezählt und ausgewertet. Hier nochmal die Kriterien im Überblick. Also wir haben irgendwie die Dimension Häufigkeit, Stabilität und Produktivität. Häufigkeit haben wir einfach an der Frequenz gemessen. Stabilität haben wir sowohl temporal über mehrere Jahre, bleibt ein Lexem stabil über Jahre, oder thematisch. Also das heißt, ist ein Lexem irgendwie themenaffin oder nicht. Das haben wir berechnet. Wir haben die Produktivität gemessen an ganz unterschiedlichen Kriterien hier. Die will ich jetzt nicht alle ins letzte Detail ausführen, kann man zur Not nachgucken. Womit haben wir gearbeitet? Also wir haben zunächst mal selber Corpora zusammengestellt, also große Textmengen. Und zwar haben wir uns gedacht, wir arbeiten mit zwei kommunikativen Grundkonstellationen. Einerseits Zeitungstexte. Das ist so das Klassische, auch sozusagen die klassische Idee. Leute lernen eine Sprache, um beispielsweise mit ihr sich Textuniversen zu erschließen, um Literatur lesen zu können. So eine Art Bildungssprache. Ja? Also und die findet man vielleicht noch am ehesten eben in überregionalen Zeitungen oder Online-Medien. Und die andere Seite ist natürlich sozusagen persönlich adressierend und konzeptionell mündlich, also sozusagen eine Interaktionssprache, Corpora, also richtig große Corpora für gesprochene Sprache gibt es leider viel zu wenige. Deswegen haben wir auf, wird man gleich sehen, eben auf Foren-Corpora zurückgegriffen, weil die eben natürlich diesen interaktiven Aspekt haben. Da werden Personen zum Teil wenigstens persönlich adressiert. Und es ist natürlich eindeutig, konzeptionell mündlich, man sieht das dann auch in den Ergebnissen eigentlich. Wir wollten natürlich noch wissen, das Korpus musste mehrere Jahre abdecken, wir wollten ja temporale Stabilität messen, wir wollten thematische Variationen in unserem Korpus haben und das Korpus musste groß sein, damit wir irgendwie tatsächlich Stabilität und Produktivität irgendwie auch tatsächlich valide messen konnten. Wir haben insgesamt einen Korpus von fast 800 Millionen Wörtern gebildet. Als Quellen dienten uns im Bereich der Internetforen seniorentreff.de, wir denken immer so, also die meisten Foren werden von jüngeren Leuten bespielt. Das stimmt wahrscheinlich nicht, aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, auch ein Forum zu nehmen, an dem ältere Menschen aktiv sind. Wir haben das Brigitte-Forum genommen und wir haben politikforen.net genommen. Haben wir gemacht. Ich will jetzt nicht viel sagen. Entscheidend ist nur bei dieser Auswahl der Foren, dass diese Foren einfach praktisch alle Themen abdecken. Ja, auch wenn das Politikforum politikforen.net heißt, deckt es ein weites Spektrum ab. Seniorentreff.de ist ein universelles Forum, in dem sich über alles unterhalten wird, von Politik bis zum Haushund. Und Brigitte, klar, also alles halt, also die ganze, kann man schon fast sagen, die ganze Welt. Und diese Foren sind riesengroß, ja. Also man muss sich das nochmal klar machen. Wir denken immer Facebook und das ist alles wahnsinnig wichtig, aber es gibt so unendlich viele Foren zu so unendlich vielen Themen, die so unendlich groß sind. Auch das dürfen wir immer nicht vergessen. Bei den Zeitungskorpora haben wir auf Spiegel Online 2000 bis 2012 zurückgegriffen, den gedruckten Spiegel von 1990 bis 2011, die Zeit von 1995 bis 2011 und den Fokus von 1993 bis 2012. Die Corpora sind unterschiedlich groß etwas, aber das macht nichts, weil wir haben sie gleich gewichtet dann später. Wie sind wir jetzt rangekommen an die Komposita und Ableitung? Wir haben dazu zurückgegriffen auf Morphisto. Das ist ein Analyse-Tool, mit dem man eben Wörter in ihre Bestandteile zerlegen kann. Das sieht dann etwa so aus, ne? Für Kinderarzt kriegt man alle möglichen Interpretationen für das, was man da für das, was man da an Wortmaterial findet. Wirklich alle möglichen Interpretationen. Man musste dann halt, also es war, wir haben dann tatsächlich eben nur die einfachsten Dinge genommen. Wir haben uns eben wirklich nur dafür interessiert, was sind eigentlich sozusagen die wortwertigen Bestandteile in diesen Komposita und haben die dann da eben rausgeholt und haben die ausgezählt. Was wir also gemacht haben ist, wir haben das Korpus zunächst lemmatisiert, so heißt das. Das heißt, wir haben die flektierten Formen, also wie er geht, haben wir zurückgeführt auf die Grundform gehen. Wir haben diese Wörter morphologisch geparst, also das heißt, wir haben sie in ihre Bestandteile zerlegt. Wir haben die lexikalischen Morpheme rausgeholt. Ne? Bei Kindergärtnerin wäre es eben Kinder, also Kind und Garten. Und natürlich Kindergarten auch. Wir haben danach die Distribution dieser lexikalischen Morpheme, aber auch aller Einzellexeme berechnet. Jetzt mal ein Beispiel dafür, was bringt eigentlich so eine Produktivitätsuntersuchung? Wir haben hier zwei Wörter, die kommen, die haben etwa gleich viele Komposita. Also nämlich Futter und Frucht. Sind jetzt, entfernt verwandte Lexeme. Und man sieht hier, okay, wir haben hier mal im Jahr 2002 einen Peak für Futter, aber ansonsten ist die Anzahl der Komposita, die man bildet, also wie Fruchtzucker oder Futterkrippe oder sowas, ist in etwa gleich. Wenn wir aber anschauen, wie häufig sind die jeweiligen Komposita, dann sehen wir, dass die bei Frucht sehr viel häufiger sind als bei Futter, nämlich mindestens doppelt so häufig. Und aus so einer Perspektive kann man dann eben, wenn man sowas in ein Modell einfügt, kann man dann eben sagen, okay, Frucht scheint ja doch ein wichtigeres Wort zu sein als Futter. Das brauchen wir nicht. Was wir dann genommen haben, ist, wir haben diese Werte, diese sieben insgesamt Werte in einen, also wir haben sie normalisiert und so weiter und haben sie dann in einen oder als Vektoren aufgefasst und haben die euklidische Vektordistanz berechnet, um zu sehen, welche Wörter haben denn sozusagen von unserem Idealvektor, der maximal produktiv, maximal stabil, maximal frequent, haben denn da den geringsten Abstand? Das Ergebnis von dieser datengeleiteten Analyse sieht dann also in etwa so aus, nicht in etwa, sondern ziemlich genau so. Es gibt also so ein paar Wörter, die haben eine relativ geringe Vektordistanz zu diesem Idealvektor mit maximaler Häufigkeit und maximaler Stabilität und maximaler Produktivität. Wir sehen hier eine Kurve, die immer flacher wird und dann fast stetig zu steigen scheint. Wenn wir dann so in Bereiche kommen, wo wir so 60.000 Wörter haben, das ist völlig unrealistisch für Lernende, so einen Wortschatz zu erwerben. Also normalerweise geht man davon aus, dass so in ein bis zwei Studienjahren zwischen 2.000 und 4.000 Wörtern maximal aufgenommen werden können. Also das ist schon, also da muss man schon sehr intensiv Wortschatz studieren. Wir reden eher von diesem Bereich hier, also vom, in dem wir uns bewegen, wenn wir über den Grundwortschatz reden. Die Frage ist, gibt es überhaupt so etwas wie einen Kernwortschatz? Das ist mal die erste Frage, die man sich stellen kann. Wir tun immer so, als gäbe es sowas. Als könnte man das berechnen und dann können wir sagen, okay, daraus machen wir jetzt einen Grundwortschatz und das haben dann die Leute zu lernen und dann geht's eben, lernen sie viel besser Deutsch und können viel schneller irgendwie mit anderen Menschen in Kontakt geraten, ohne sich großartig misszuverstehen und so weiter. Wenn man diese Daten anguckt, muss man sagen, nein, es gibt keinen Kernwortschatz. Sondern es gibt ein Kontinuum, das wir dezisionistisch und natürlich irgendwie lehrpraktisch abschneiden müssen. Ja? Also wir müssen irgendwo einfach einen Cut setzen und sagen, mehr schafft ihr eh nicht, begnügt euch mal mit dem. Das ist erstmal, so könnte man sagen, ist eines der Ergebnisse hieraus, zerstreut uns so ein bisschen unsere Hoffnung, die wir hatten. Wir hatten gedacht, vielleicht gibt es ja doch irgendein Kriterium, wo man sagen kann, ja, hier ist es irgendwie, hier gibt es irgendwie einen Richtungswechsel in der Kurve oder sonst irgendwas, aber nein, es gibt einfach nichts. So, das ist schon mal sehr bedauerlich. Man kann so ein bisschen vortasten, wenn man zum Beispiel sich die Differenzen in den Stabilitätswerten ansieht. Also das heißt, ab wann werden denn Lexeme weniger stabil, ab welchem Rang etwa? Und da sehen wir, dass die Stabilität maximal, also die Unterschiede in der Stabilität zwischen einem Wort und einem Wort davor im Rang, ist etwa bei 25.000 am kleinsten und danach werden die Abstände wieder größer. Das heißt, die Wörter werden instabiler im Laufe. Also diese Wörter hier werden wieder instabiler, während wir hier eine Verfestigung haben. Das heißt, wir könnten sagen, so vielleicht gibt es sowas wie einen Kernwortschatz so bei 25.000 Wörtern. Aber dann ist es auch kein Kernwortschatz mehr, sondern da ist es schon irgendwie so Fruchtfleisch, ganz viel drumherum. Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben Schnittmengen gebildet. Das heißt, wir haben berechnet, wie viele Wörter der ersten 5000 Wörter zum Beispiel sind denn im Forenkorpus, für das Forenkorpus Kernwortschatz und andererseits für das Print- und Online-Medienkorpus, also Zeitungskorpus. Und wir haben geguckt, welche von denen sind denn gemeinsam. Was ist die Schnittmenge dieser jeweiligen Korpora? Und wenn man das macht, kommt man wiederum zu einem ganz ähnlichen Ergebnis. Also ne, je kleiner man das macht, desto kleiner ist die Schnittmenge. Das steigt dann irgendwann zu einem Maximum von 70% und diese 70% Schnittmenge ist wiederum bei etwa 25.000 Wörtern. Danach geht es wieder aus, dann wird die Schnittmenge wieder kleiner. Das heißt, man könnte wiederum vermuten, dass der Wortschatz sich stärker diversifiziert. Aber wie gesagt, das sind nur so nette Ergebnisse, die man mal zu Hause so aus Spaß rechnet, damit, also wir haben es jetzt wenigstens mal für uns geklärt, dass es eben keinen Kernwortschatz gibt, sondern dass es so leichte Ansätze dazu gibt, dass der Wortschatz sich stärker diversifiziert, über 25.000, aber das ist nicht wirklich ein Ergebnis, mit dem wir viel anfangen können. Also ihr habt schon gesehen, es gibt also große Unterschiede zwischen Foren und Zeitungen. Darauf gehe ich jetzt nicht mehr ein wegen dem Zeitmangel. Wir haben diesen Wortschatz natürlich nicht nur berechnet, sondern auch beschrieben. Und das ist eben auf basic-german.com zu finden. Dort findet sich einerseits eine Datenbank. Upsala. Die gesamte Datenbank, das heißt für die unterschiedlichen Arten von Grundwortschätzen, die wir berechnet haben, die ersten 10.000 Wörter. Wie gesagt, schon zu viel eigentlich, aber wir dachten, das macht schon Sinn, irgendwie die ersten 10.000 Wörter hinzustellen. Wir haben auch noch einen Grundwortschatz für Kinder berechnet, also das heißt aus etwa 1.000 Kinderbüchern die gleichen Methoden angewendet, um zu schauen, was sind da eigentlich die frequentesten und stabilsten und produktivsten Wörter. Und man kann sich natürlich auch eine Tabelle mit allen Werten anzeigen lassen. So ist denn jetzt... Ja, also das kann man auch, alle Werte, so. Das ist dann eine etwas breitere Tabelle. Aber das ist auch ganz interessant zu sehen, wo sind denn eigentlich Unterschiede zwischen den Korpora? Das ist also zunächst mal möglich. So. Ja. Gut, er lädt noch ein bisschen. Wir haben den Wortschatz natürlich auch beschrieben. Das heißt, wir haben irgendwie zum Beispiel also eine ausführliche Beschreibung gemacht, dass wir ein Beispiel setze, englische Übersetzungen, weil es auch ein Projekt mit japanischen Kollegen waren, haben wir natürlich auch darauf Wert gelegt, dass es japanische Beispielsätze und japanische Übersetzungen gibt. Also wenn jemand von euch Japaner oder Japanerin ist, werdet ihr hier noch glücklicher als mit dem Englischen, weil da auch die Beispielsätze übersetzt sind. Und es gibt auch, man kann auch mit Flashkarten lernen, aber das sind nur so natürlich so ja Anwendungen, die halt nicht sehr zugeschnitten auf bestimmte Userinnen und User sind, sondern die halt einfach, die wir halt generiert haben, weil es so Standarddinge sind. Aber es wäre natürlich besteht natürlich die Möglichkeit und die Hoffnung auch, dass dieser Wortschatz auch von anderen benutzt wird. Wir haben ihn unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht und es wäre schön, wenn ihr oder wenn sich bei euch jemand findet, der irgendwie sagt, ja, ich mache sowieso gerade eine App oder sowas und mit diesem Wortschatz dann arbeiten könnte, der fast vollständig, zumindest was die ersten 2000 Wörter sind, fast vollständig beschrieben und mit Beispielsätzen versehen ist. Jetzt zu den Ergebnissen eurer Befragung. Okay, ihr habt euch entschieden für gemütlich ist wichtiger als bequem. Kann mir jemand sagen, warum? Ja, weil es kulturell wichtig ist für Deutschland. Das ist natürlich was man überhaupt nicht korpuslinguistisch so ohne weiteres messen kann, jedenfalls nicht mit unserem Ansatz. Wir haben Betrügen ist weniger wichtig als Täuschen. Das ist sogar das Ergebnis ziemlich eindeutig. Woran liegt das? Ist in dem Fall eine Frequenzabschätzung. Oh, Ritter. Alles klar, ihr findet, Ritter ist wichtiger als Soldat. Ich nehme an, da spielen auch gewisse ethische Gedanken eine Rolle. Die Gegenwart denkt ihr, ist wichtiger als die Vergangenheit, als das Wort Vergangenheit. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht bei Wort Paar 5. Da hätte ich jetzt schon gedacht, dass ihr alle Hacken sagt und nicht Spalten. Okay, und Katze ist klar. Damit habe ich gerechnet, dass ihr sagt, Katze ist wichtiger als Hund. Ich wollte zum Abgleich nochmal die Daten von uns zeigen, die ihr jetzt leider nicht so seht, weil das irgendwie der Beamer nicht lichtstark genug ist, glaube ich. Es ist hier so, dass bequem tatsächlich knapp vor gemütlich liegt, was frequenter ist. Betrügen liegt deutlich hinter Täuschen übrigens. Also Täuschen ist tatsächlich frequenter, auch weil es natürlich auch jemand täuscht sich und so weiter. Es ist auch produktiver als Betrügen. Wir haben Vergangenheit und Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Hier seht ihr den Rang und hier die Häufigkeitsklasse. Da sieht man also, und vielleicht kann ich so ein bisschen anleuchten, also Gegenwart ist deutlich seltener als Vergangenheit. Interessanterweise. Ja, deutlich seltener, Gegenwart kommt vielleicht knapp noch so in den Grundwortschatz rein, Vergangenheit aber ganz sicher. Bei Hacken ist es so, ja, ihr habt recht gehabt, Spalten kommt häufiger vor als Hacken. Der Soldat ist natürlich sehr viel häufiger als der Ritter, das wundert mich jetzt schon. Darin sind aber vor allem die Printmedien schuld, die sehr viel über Soldaten schreiben. Und da muss ich euch leider auch, ich war auch enttäuscht, der Hund ist sehr viel häufiger als die Katze. Also Katze ist eher jetzt nicht, also ist Rang 2409, ne, das ist schon an der Grenze zum engeren Grundwortschatz. Wir müssen was tun, sagt auch unsere liebe Katze Nyanko. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt stehe ich für Fragen zur Verfügung, ja. Keiner.
Hallo, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Was mich persönlich interessiert, wie habt ihr die Wörter aus den Printmedien rausgekriegt? Also gerade, ihr habt ja einen relativ langen Zeitraum, den ihr dort untersucht habt, und da hat sich ja keiner hingesetzt und die Texte abgetippt.
Nein, Archive stehen online. Ja, also das ist bei einigen Printmedien, also Spiegel, Zeit. Zeit bietet sogar eine API. Also da sind gute Bedingungen. Auch Fokus ist, glaube ich, wirklich komplett immer noch online. Also es gibt wirklich, Scrapen ist eine gute Möglichkeit, an solche Daten ranzukommen. Ist sehr erfreulich, dass diese Möglichkeiten bestehen, ohne dass man irgendwie Forschungsgeld dafür ausgeben müsste, sondern dass die Zeitungen aber auch selbst daran interessiert sind, und sie sind natürlich jetzt auch immer zitiert und sind alle verlinkt auf der Seite. Das heißt, wenn man irgendwie einen Beispielsatz von der Zeit kriegt, kriegen die auch einen Klick von uns, wenn man dann den ganzen Artikel lesen will. Also ich hoffe, das ist für beide Seiten eine produktive Sache.
Ja, das ist ja jetzt alles sehr schriftsprachenzentriert. Warum eigentlich? Also ich meine, wenn ich eine Sprache lernen will, dann will ich doch möglicherweise irgendwie in der Bäckerei ein Brot kaufen oder so, und dann sind ja ganz andere Wörter gefragt als Soldat oder Spalten.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, erstens, dass natürlich irgendwie so die Motive der Lernerinnen und Lerner schon natürlich eine ganz sehr unterschiedlich sein können. Ja, also die Kollegen aus Japan haben immer gesagt, nein, wir brauchen dieses ganze Zeug nicht, weil also irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie aus Japan für lange Zeit hier lebt oder sowas, oder ist ohnehin nicht so groß. Und dass es durchaus Länder gibt, in denen eine literale Kompetenz mindestens genauso wichtig ist wie eine verbale, ist tatsächlich auch noch, also man muss das ein bisschen global sehen. Ich denke, in Europa ist es völlig klar, also wir können überall hinreisen, mehr oder weniger jederzeit und machen auch gerne Sprachferien und so weiter. Das ist für Leute, die weiter weg kommen, die vielleicht auch kein Visum kriegen können oder sowas, natürlich erstmal schwieriger, und im Internetzeitalter kann man sich ja auch, muss man gar nicht irgendwo hinfahren, um was zu um miteinander in Kontakt zu treten. Und das andere ist, wir haben natürlich versucht, also wir hätten es natürlich gerne, hätten wir mit Corpora gesprochener Sprache gearbeitet, aber die gibt's wie gesagt nicht in befriedigender Menge, und deswegen haben wir eben auf Internetforen zurückgegriffen, als immerhin prototypisch interaktionsorientierter Wortschatz. Und wie gesagt, die Ergebnisse zeigen auch wirklich, also wir haben viel mehr Kommunikationsverben, wir haben natürlich irgendwie die spezifischen Pronomina, die besonders häufig in der gesprochenen Sprache und so weiter vorkommen. Also das bringt schon was, also, und es ist natürlich schon, also ist ohnehin der erste Wortschatz, der solche Daten überhaupt benutzt. Aber wünschenswert sind natürlich, ja, reiche, gesättigte Datenschätze mit gesprochenen Sprachedaten. Das wäre natürlich toll, ja. Aber haben wir nicht. Nicht so groß. Nicht 300 Millionen, ja. Und also man kommt dann halt sehr schnell, also wenn man die nimmt, die da sind, dann kommt man sehr schnell in der Beliebigkeit ab, so, ich würde sogar sagen, ab Rang 600 wird sehr variantenreich, und die Belegfrequenz, also die überhaupt nötig ist, damit ein Wort da auftaucht, das ist zu beliebig. Ja, also das ist sehr schwierig. Wir haben ja noch nicht mal hier die Differenzierung Deutschland, Österreich, Schweiz drin, was man ja auch noch machen könnte und so. Also das ist schon schwierig. Also man braucht wirklich große Corpora, um sowas zu machen dann. Befriedigend und valide. So.
Habt ihr eure Ergebnisse mal mit dem angebotenen Grundwortschatz von, was war das, Langenscheid, glaube ich, verglichen?
Ja, haben wir sogar gemacht. Wir haben sogar, also eine Teilstudie, 7 Wortschätze verglichen und haben mal geguckt, wie groß sind eigentlich die Schnittmengen. Und es ist echt irre. Ja, also die sind minimal. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr wenige Wörter tauchen in allen 7 Grundwortschätzen auf. Und das ist wirklich was natürlich sehr Bemerkenswertes, wo man auch sagen muss, wir brauchen da mehr solide Forschung im Sinne von Methoden, stärker methodengeleitetes Forschen, um zu sagen, okay, wir haben jetzt hier mal einen Kernwortschatz berechnet. Diejenigen, die einen Grundwortschatz machen wollen, jetzt auch aus einer anderen Perspektive, aus einer kommunikativ-pragmatischen Perspektive, die können das als eine Entscheidungshilfe gebrauchen und sagen, ja gut, täuschen kommt ja wirklich viel häufiger vor als betrügen, also nehmen wir jetzt täuschen bei uns rein für diese Situation. Ja? Also unser Ansatz macht jetzt überhaupt nichts obsolet und macht nichts unnötig, sondern ist einfach, soll vielleicht einfach eine Hilfe sein, ein bisschen mehr methodische Genauigkeit und ein bisschen ja in die ganze Diskussion zu bringen und Entscheidungshilfen zu geben und eine Hilfestellung zu geben. Ja. Also man kann ihn natürlich auch als Grundwortschatz benutzen, aber bitte nicht die Studierenden von 1 bis 100 lernen lassen und dann am nächsten Tag von 100 bis 150. Das wäre total unsinnig. Ja, also so lernt auch keiner. Ja. Aber die Schnittmengen sind klein. Weitere Fragen? Nein? Nein? Hat jemand Lust, was dafür zu entwickeln vielleicht? Sonst hoffen wir auf das Video später. Vielleicht meldet sich da jemand. Also, na, auch für kommerzielle Anwendungen könnt ihr euch gerne bei mir melden. Wir können uns sicher ohne Probleme auf eine kostenfreie Lizenz einigen. Wir wollten es jetzt nur nicht komplett kostenlos ins Netz stellen, damit nicht die ganz Bösen sich die Sachen greifen. Aber grundsätzlich für Kleine machen wir das sehr gerne. Dankeschön.